Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise.
Der hat mir dann beim dritten Gin Tonic irgendwann gesagt, er hätte auch herausgefunden, dass man auch problemlos mit 200 oder 300 Millionen glücklich werden kann.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von NZZ Weekend, dem wöchentlichen Podcast der NZZ am Sonntag. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der NZZ am Sonntag. Reichtum ist heute das Reizwort schlechthin. Alle scheinen sich einig zu sein, dass die Ungleichheit zunimmt. Wer früher als risikofreudiger Unternehmer gefeiert wurde, gilt heute in der öffentlichen Debatte schnell mal als gieriger Klimasünder. Und spätestens seit der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verfestigt sich bei vielen der Eindruck von einer moralisch verdorbenen Elite, die mit ihren Privatjets zwischen New York, Singapur und St. Moritz pendelt. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er versteht sich als Zirkusdirektor in der Welt der Milliardäre, steigt gerne mal vor Kameras in die Badewanne, bezeichnet seine Geburt als klassischen Betriebsunfall, liebt schräge Leute, fürchtet sich in der Schule vor dem Fußball, lernt in Berlin den Operngesang, behauptet sich erfolgreich im Showgeschäft und findet Langeweile extrem inspirierend. Christian J. Jenny ist Sänger, Gründer eines Jazzfestivals, Produzent von Musiktheatern und bis Ende Jahr im Hauptberuf Gemeindepräsident der alpinen Nobelgemeinde St. Moritz. Schön, dass Sie heute bei mir sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Jenny, bevor wir uns gleich über Dichtung und Wahrheit in der Welt der Superreichen unterhalten und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, nimmt mich mal eines Wunder. Wie würden Sie Ihren bevorstehenden Abgang als Gemeindepräsident von St. Moritz in einem Bühnenstück inszenieren?
Inszenieren oder wie ich den inszenieren würde, was ich dazu sagen würde?
Ja, wie Sie den darstellen würden.
Naja.
Also meine, der Dorfkönig könnte singend vom Thron steigen.
Okay, ich habe mir das wirklich nie so überlegt. Aber also, wie soll ich sagen, erstens mal, der Schluss ist ja ein langer Tod jetzt eigentlich, noch 8 Monate.
Das stimmt,
genau. Es ist ja nicht so, dass ich morgen da nicht mehr sitze. Das heißt, bis am 31. Dezember 23.59 Uhr muss man noch bei mir anklopfen, falls man eine Zuleitung zur Kläranlage möchte oder einen goldenen Wasserhahn für die WC-Schüssel oder so montieren möchte. Und
also der Schlussakt fällt also in der Kläranlage, oder was?
Immer. Die Kläranlage hat eine zentrale Bedeutung und da kann man ganz viel rauslesen. Also, wie soll ich sagen? Ich glaube, für mich, ich habe das selbstverständlich relativ lang und reiflich überlegt, für mich stimmt der Abschied so nach 8 Jahren, 2 Legislaturen. Ich bin einer der wenigen, der keine Amtszeitbeschränkung hat, im Gegensatz zu meinen Kolleginnen und Kollegen an vielen Orten, die sich an ihr Amt klammern, wie sie nur können. Und ich habe immer zum Erschrecknis meiner Erzfeinden gesagt, als sie mich gefragt haben, wie lange ich doch noch machen würde, dann sage ich jeweils bis 97, weil ich ja das auch könnte.
Genau, hier würde ich natürlich einsteigen, weil wir sind ja bei der Frage, wie Sie das inszenieren würden. Und ich habe 2 Varianten ja. Für Sie. Die eine war ja der Dorfkönig oder dann singend vom Thron. Okay. Steigt oder Gut. Wie gesagt, die Kläranlage haben wir auch. Was natürlich auch möglich wäre, Sie könnten auch ganz dramatisch in Unmengen von Theaterblut liegen, von den Feinden im Dorf erstochen. Wer in St. Moritz war am glücklichsten über Ihre Entscheidung, Ende Jahr nicht mehr anzutreten?
Ich denke, die üblichen 43%, die mich halt nie gewählt hat, und die trifft man natürlich auch auf der Straße an, das weiß man natürlich.
Laufen jetzt jubelnd durch die Dorfstraße?
Nein, das tut sie eben nicht. Das ist doch sehr interessant, muss ich sagen. Das ist ja eine Erfahrung jetzt, die ich noch nicht gehabt habe bis vor kurzem, wie das ist dann. Relativ in einem plötzlichen Moment. Die meisten haben damit gerechnet, dass ich weitermache. Es ist nicht so, dass die jubeln oder glücklich sind. Viele solche, wo ich denke, die waren eigentlich nicht so zufrieden mit mir, dass ich überhaupt da war. Ich sage nicht, die kriegen natürlich nicht über die Zunge gesagt, das ist schade. Das finden sie vermutlich auch nicht ganz, aber sie sind trotzdem ein bisschen überrascht, dass es jetzt so schnell ging irgendwie. Also eigentlich muss ich noch sagen, das ist eigentlich eine ganz versöhnliche Geschichte bis jetzt.
Bis jetzt. Aber längst
also ich glaube ganz ehrlicherweise, wird auch versöhnlich bleiben, weil man schafft auch Platz für Neues und das habe ich ganz bewusst gemacht, weil ich spüre die anderen 45% auch jeden Tag. Und ich glaube, kurz und bündig gesagt, die meisten Kolleginnen und Kollegen in der Politik hören generell zu spät auf. Es hören die wenigsten zu früh auf. Vielleicht ist
ja,
es
nicht
so
nur
bei,
in der Politik, nein, das gibt auch, viele Beispiele.
Nein, auch bei Exit ist es so, wenn man selbstbestimmt sterben möchte, muss man ein bisschen zu früh gehen. Sonst geht es eben nicht mehr, weil man komplett dement oder gaga ist oder was auch immer. Ich habe das jetzt gerade sehr live miterlebt in meiner eigenen Familie, deshalb kann ich davon ein Lied singen. Deshalb glaube ich, wenn man selbstbestimmt sein will, das bin ich und möchte ich auch sein, muss man auch dann vielleicht in Demut abtreten und die Größe haben, Platz zu schaffen, für was jetzt auch immer kommt.
Ich habe noch eine Frage zu Ihren Feinden. Also wie gesagt, es haben ja längst nicht alle den Frieden gemacht mit diesem bunten Hund aus Zürich. Das hat sich bis am Schluss nicht gelegt. Und Sie wurden ja eine Zeit lang, wurde mir erzählt, sogar regelrecht gemobbt so ein bisschen, oder?
Ja, das kann man sagen. So eine ganze Kantonsschulzeit bis Matura, also 4 Jahre eigentlich. Ja.
4 Jahre wurden Sie gemobbt, ja. In St. Moritz, okay. Und was war in dieser Zeit eigentlich die krasseste Sabotage, die Sie erlebt haben, so in der Gemeindepolitik?
Man merkt das natürlich an vielen kleinen Dingen im Alltag, oder hat man das gespürt, dass einem wirklich das Leben so schlecht wie möglich gestaltet wird. Wenn es irgendwie ging, hat man gesägt am Stuhl irgendwie. Man hat auch, ich habe im Nachhinein nicht dann alles erfahren, man hat probiert, Amtsenthebungsverfahren einzuleiten und so weiter und so fort. Aber da hat schon das oberste Gericht von Graubünden gesagt, das könnt ihr vergessen. Also ich habe das jetzt von höchster Stelle gehört, wer das, was da alles passiert
ist. Das ist ja House of Cards. House of Cards in St. Moritz.
Im Kleinen schon. Aber, und das ist auch spannend, das habe ich glücklicherweise dann ein zweites Mal erfahren, bei der zweiten Wahl, also bei der Wiederwahl, nochmals gewonnen in einer Kampfwahl gegen einen Ureinheimischen. Ab dem Moment war es dann wie klar, dann wurde man in Ruhe gelassen, da hat man auch die demokratische Entscheidung akzeptiert. Also ein erstes Mal war es ein Unfall, habe ich immer gesagt. Beim zweiten Mal ist es eine chronische Krankheit und die muss man dann akzeptieren und damit leben.
Aushalten. Warum haben Sie damals nicht hingeschmissen?
Weil ich letztendlich trotzdem ein Mensch bin, der Dinge gerne zu Ende bringt, Dinge nicht einfach hinschmeißt, wenn es nicht mehr so lustig ist. Ich bin tendenziell auch nicht nur ein Schönwetterkapitän und über den Schönwetter- oder Wüstwetterkapitän können wir dann auch noch sprechen. Das ist ja im Moment so ein geflügeltes Wort, auch in Gromontana. Da habe ich auch meine Meinung dazu.
Da kommen wir später dazu.
Also ich schmeiße nicht gerne hin, ich ziehe Dinge gerne durch, auch wenn es ein bisschen schwierig ist. Und es hat mich dann schon interessiert. Es hat mich auch interessiert, Dinge fertig zu machen. Und weil es ausdrücklich kein Witz war, halt die ganze Geschichte, obwohl viele gedacht haben, habe ich auch wirklich Lust gehabt, dieses Amt weiterzumachen. Und man hat mir ja dann netterweise auch eine neue Crew beiseite gestellt mit demokratischem Verfahren. Deshalb hat es auch unheimlich Spaß gemacht und ich habe das sehr gerne gemacht.
Aber wäre es nach Ihrer Mutter gegangen, die leider kürzlich verstorben ist, hätten Sie eigentlich schon viel früher aussteigen sollen, oder? Sie wollte ja, dass Sie die Politik an den Nagel hängen.
Ja, meine Mutter hat dann immer gesagt, ich soll mit diesem Zeugs aufhören.
Warum?
Und mich gefälligst wieder den holden Künsten zuwenden und die Zeit nicht da vergeuden. Da hatte sie bis zu einem gewissen Grad sicherlich recht. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich sehr viel auch für mich mitgenommen habe, sehr vieles gelernt habe und es auch eine große Freude und Ehre war, diesem Ort zu dienen, das mir sehr viel gegeben hat. Es hatten sich auch sehr viele Türen geöffnet für mich mit diesem Ort St. Moritz. Es ist schon eine wie in einer Ehe, eine sehr schwierige, aber tolle Liebesbeziehung, muss ich doch ehrlicherweise also
okay,
so sagen.
Okay, in Liebesbeziehungen gibt es dann ganze fürchterliche Tiefs und die haben Sie dann bei Ihrer Mutter erzählt.
Ja, die habe ich schon gehabt, diese Tiefs, okay. Absolut.
Und Sie haben sich dann bei Ihrer Mutter ausgeholt und die hat gesagt, hey, gib endlich auf.
Ja, die hat das einige Mal gesagt, das ist so, ja.
Wie schwer ist es eigentlich für Sie, die größte Bühne Ihres Lebens, so nennen Sie ja St. Moritz, zu verlassen?
Ich verlasse sie ja nur im Amt des Gemeindepräsidenten oder in deutschen Überlegungen oder Wörtern als Oberbürgermeister, damit man dann den Podcast, der ja meistens im Ausland gehört wird, wie ich mir gesagt habe.
Das klingt auch besser,
genial, wichtiger. Viel wichtiger, Oberbürgermeister. Ja. Ja. Das ist ja nur dieses Amt, das ich verlasse. Das ist etwas, was eine Zwischenbetätigung war. Ich habe vor über 20 Jahren das Festival der Jazz da oben gegründet. Ich habe das auch basierend auf den Möglichkeiten, die dieser Ort eben halt hat und gibt, ist mir das gelungen, dort diesen Samen einzupflanzen in einen sehr, sehr, wie soll ich sagen, ja, in ein Biotop, was irgendwie sehr fruchtbar ist.
Und Sie bleiben in dem erhalten.
Und dem bleibe ich erhalten und noch vielen anderen Dingen auch. Wir haben eine Kulturstiftung gegründet in den letzten Jahren, da bin ich Präsident. Dort möchte ich weiter ausbauen. Ich denke an der Schnittstelle, am Scharnier von Kultur, Politik und Tourismus bleibe ich noch erhalten. Und wenn jemand meine Meinung wissen möchte, wenn das gefragt wäre, wäre ich auch noch da. Aber der Schlüssel zum Gemeindehaus, der geht dann nicht mehr.
Den geben Sie ab. Bleiben wir noch mal beim Thema größte Bühne meines Lebens. Wie groß ist Ihr Geltungsdrang?
Ich denke mal, der scheint größer zu sein, als er tatsächlich ist.
Springen Sie eigentlich auf jede Bühne, die man Ihnen gibt?
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht, nein.
Gar nicht. Sehr wählerisch sind Sie ja nicht. Ich meine, Sie haben sich kürzlich im Zürcher Luxushotel Dolder zusammen mit der Fernsehmoderatorin Eva Wannmacher vor Kameras in eine Badewanne gelegt. Ich war jung und brauchte das Geld, gilt ja in Ihrem Alter nicht mehr. Gehört Exhibitionismus zwingend zum Kulturgeschäft?
Also Sie haben nur gesagt, dass ich nicht wählerisch bin. Ich kenne viele, die diese Wahl, die das ganze Leben auf diesen Moment gewartet hätte, mit Frau Wannmacher in die Wanne zu liegen.
Okay, Entschuldigung.
Ich weiß, Frau Wannmacher ist unterdessen eine doppelte Großmutter, muss man vielleicht jetzt am Radio NZZ ja. Am Sonntag auch sagen. Von dem her fand ich die Idee einfach lustig. In der heutigen Zeit, 30 Jahre nach diesen ganzen Wannengeschichten, die es ja wirklich nun nicht mehr gibt, diese Schaumbadgeschichten, dies zu tun, hatte ich einfach Lust darauf, dies trotzdem zu tun. Ich glaube, diese Ausgabe ist bis heute nicht ausgestrahlt worden, warum auch immer. Ich weiß es nicht.
Doch, ich habe sie Wurde gesehen. Sie ich habe einen Trailer gesehen und ich fand...
Aber es
fand's,
nur den Trailer, glaube ich.
Ja, und schon am Trailer sehen Sie sehr unglücklich aus, ja, in dieser Badewanne. Es war zu heiß. Okay.
Ja,
gut, okay. Es ist vielleicht besser, dass es nicht ausgestrahlt wird. Ich meine, Sie begannen schon mit 6 Jahren bei der Zürcher Sängerknaben, machten im Pumuckl-Hörspiel mit, traten gar früh in Salzburg mit Herbert Karajan und Luciano Pavarotti auf. Gibt es irgendwelche Vorbilder in der Familie, also so auf gut Deutsch Rampensäue, die Sie Ihnen gezeigt haben, hey, geh auf die Bühne?
Nein, überhaupt nicht. Also ich komme aus einer mittelständigen, bildungsbürgerlichen Familie, aus einem Zürcher Randquartier, 70er-Jahr-Reihenhaus, Zürich-Wittikon, das ist am Berg oben. Vielleicht kommt der Berg von daher, ist der höchste Punkt in der Stadt Zürich, neben dem Uetliberg. Und da war man Lehrer, man war vielleicht Dozent, man war irgendwann mal Professor. Das sind meine Eltern, meine Mutter war Primarlehrerin und Musiklehrerin, da gleich im Seefeld von Zürich. Meine Schwester und mein Bruder haben was Vernünftiges gelernt.
Was ist also, vernünftig?
Ja, also meine Schwester, sie sagt, sie sei Krankenschwester. Ich weiß nicht, ob das im Beruf, das heißt heute anders, aber sie ist seit über 30 Jahren im Spital tätig und mein Bruder ist Banker, wie sich das für einen anständigen Schweizer gehört. Ich bin auch mit 11 und 13 Jahren ein bisschen verspätet zur Welt gekommen.
Genau, das ist ja der Betriebsunfall, wir haben das vorher schon erwähnt. Der kommt auch nochmal, der Betriebsunfall. Ich meine, ich lege sie jetzt mal auf die Couch des Küchenpsychologen, der bin jetzt ich hier. Wir fassen zusammen, drittgeborenes Kind, Nachzügler, Sie nennen es einen Betriebsunfall, Papa Kultur, interessierter Wirtschaftsprofessor, dann in der Schule sind Sie eher der singende Exot, der Angst vor dem Fußball hat, immer zuletzt in die Mannschaft gewählt wird und ins Tor muss, also das berühmte Trauma im Turnunterricht und Sie bezeichnen sich bei ADHS als Patient Zero. Ergab sich daraus so eine Art Underdog-Mentalität nach dem Motto, den zeige ich es auf der großen Bühne, ich, der Christian, zeig's allen?
Boah, diese Küchenpsychologie habe ich mir noch nie zu Gemüte geführt. Eigentlich habe ich das auch noch nie überlegt, ob das so sein könnte. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendetwas austarieren oder ausbügeln oder besser machen müsste, weil ich sonst unten durch musste. Gar nicht. Ich habe meistens einfach nur immer das gemacht, was mich interessiert hat und was mir Spaß gemacht hat und was ich letztendlich auch vielleicht am besten konnte. Und die Performance, wenn wir es auf Englisch nehmen wollen, also das Performen, das, der Auftritt im Moment X, das habe ich schon gelernt vom Theater, schon sehr früh. Mein Vater hat immer ein großer Fan von der Unterschied zwischen Film, wenn man Film macht, oder Theater. Mein Vater sagt immer, um 8 Uhr geht der Lappen hoch, scheißegal, in welchem Zustand das man ist. Der Dirigent gibt den Einsatz und da geht's, das kann man nicht zurückspulen. Und dieses Live-Moment, im Moment wirklich liefern zu können, zu müssen, das ist etwas, was ich vermutlich irgendwie ein gewisses Talent hatte oder früher schon hatte. Und das habe ich dann trainiert und ausgebaut bis heute. Es macht mir bis heute auch am meisten Spaß.
Wann haben Sie denn das entdeckt? Was war der Schlüsselmoment? Auftritt am Weihnachten vor dem Baum oder was?
Ja,
wo Sie es richtig gut gemacht haben?
Ja, nein, es war schon, also wir haben Hauskonzerte bei uns gemacht, das ist so, und ich hab nie ein Problem gehabt, vor Publikum irgendwas zu zeigen, etwas auch Risiken einzugehen vor Publikum. Und ohne Publikum hat es mir nicht so Spaß gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, für mich alleine muss ich das ja nicht machen. Das ist vielleicht etwas, das kann man, wenn ich mir das jetzt so überlege, das könnte man sagen. Und dann sicherlich auch die Zürcher Sängerknaben, das war absolut für mich die ersten Schritte, oder der Rucksack, der dann gefüllt wurde als Kind, wenn man das einfach mitbekommt, bei diesen Größen mitmachen zu dürfen, Leute eben, Künstlerinnen und Künstler zu sehen, wie Herbert von Karajan, Pavarotti, der neben einem singt und so weiter. Das sind schon Eindrücke, die einem als Kind unglaublich einfahren. Was man damit nachher macht, sei dahingestellt.
Klar.
Bei mir hat es Spuren hinterlassen und ich zehre daran wirklich bis heute. Und es sind sehr, sehr gute Erlebnisse gewesen.
Genau. Sie sind also eine Rampensau, man kann es so sagen, so ein bisschen.
Ich meine, jetzt nicht mal verneinen.
Ja, eben, genau. Und Sie haben vorher schön erwähnt, kein Problem, Risiken einzugehen. Kultur ist ja ein riskantes Geschäft, sehr riskant. Ihre Eltern hatten keinen ganz anderen Plan für Sie? So im Stil, ey, was machst du da? Bist du wahnsinnig?
Also, wie soll ich sagen, man war irgendwo schon man war bodenständig und bescheiden und man hat schon immer das Gefühl gehabt, ja, also ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, wo schon noch hieß, ja, vielleicht mal zuerst etwas Anständiges. Das war das evangelische Lehrerseminar damals für mich. Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass es vielleicht...
Oder der Bruder war das Vorbild, das Denken.
Bei der Matura... Nein, das war es eben lustigerweise auch für meine Eltern nicht. Die haben trotzdem von Kultur und von Theater sehr viel Respekt gehabt. Sie hatten keine Ahnung, was das heisst, das professionell zu betreiben und davon leben zu müssen. Aber sie haben mich nie davon bewahrt, irgendwie dies zu tun und dies auch zu vertiefen und da auch das Glück zu finden. Und in der heutigen Zeit muss man, also meinem Sohn würde ich heute sagen, wenn er sagt, ich würde gerne Banker werden, da würde ich ihm vielleicht, nein, nicht eine hauen darf man nicht mehr, aber ich würde sagen, so, studier zuerst Kultur, mach zuerst was Anständiges, dann kannst du immer noch Banker werden.
Oder werd Sanitär.
Schreiner, sowas, genau. Aber auch sogar Künstler, könnte man heute sagen, bis man in der heutigen Zeit sagt, mach Banker, da braucht es viel.
Da braucht
heute.
Es sehr viel und die Wahrscheinlichkeit, also, dass du als Handwerker arbeitslos wirst, ist viel kleiner als
das
als
ist
Banker.
So. Ja, glaube ich auch.
Genau. Zum Glück habe ich nicht auf den Rat meiner Mutter gehört, die wollte unbedingt, dass ich Banker und Offizier werde. Das ging gründlich schief. Eine ihrer ältesten Kunstfiguren auf der Bühne ist ja Leo Wundergut, ein Investmentbanker, der zum Gesellschaftstenor wird, der also aus der gesellschaftlichen Konvention ausbricht. Enthält die Figur Spuren von Autobiografie?
Ach, solche Figuren haben immer Spuren von autobiografischen Teilen, aber nein, eigentlich relativ wenig, weil eben, ich wollte nie Banker werden, es hat mich eigentlich zu wenig interessiert. Es war eher, wo wir die Figur entwickelt und erfunden haben, das war die Zeit der großen Bankenkrise 2008 rum und dort war es irgendwie, hat es uns gereizt, irgendeinen Typ, so einen Aussteigertyp zu nehmen, der dann plötzlich sich darüber besinnt, sagt, er sei früher Investmentbanker gewesen. Das war eigentlich eher die Geschichte. Aber Nein, es hat wenig Autobiografisches
drin. Okay, aber es ist visionär eigentlich, total, wenn man heute sieht,
damals,
was aus den Bänken geworden ist.
Es war noch viel, es gibt sehr viele Dinge, die ich aus der Retro-Perspektive sagen muss. Es war unglaublich visionär, aber wir hatten eigentlich keine Ahnung, wie oft das so ist. Im Nachhinein kann man schon sagen, es sei unglaublich visionär gewesen. Wir haben auch eine Tournee gemacht mit diesem Leo Wundergut, die hieß Konjunktur. Und da haben wir unglaublich lustig, ja, ich weiß schon. Nein, aber das war kein Schwachsinn. Also, aber es ist ja viel in der heutigen Zeit, gerade wenn man in der Fiktion und in der Satire tätig ist, muss man sagen, die Realität überholt einem ja rechts und links und oben und unten im Moment. Das macht es im Moment sehr schwierig.
Das ist richtig. Und inzwischen ist ja die Realität Satire.
Komplett.
Das ist das Lustigste, aber es macht es noch schwieriger.
Genau. Es macht es noch schwierig und es ist auch dann auf Dauer nicht mehr so lustig.
Genau.
Oder früher hat Werner Wollenberger mal gesagt in einem wunderbaren Chanson, es gibt nichts Spassigeres als die Leute. Also eigentlich, er hat schon immer gesagt, dass das kleine Absurde im Alltag, das ist eigentlich der Mensch, der seinen Tätigkeiten ganz bewusst und sehr streng und konsequent und anständig nachgeht. Und in Moment, wo man etwas so unglaublich korrekt macht, wächst ja dann das Absurde und das Komische. Aber heute würde ich das eben nicht mehr so sagen. Das hat also eigentlich ab dem Moment, wo wir den Chefkomiker aus der Ukraine, aber das meine ich überhaupt nicht als negatives Beispiel, aber der größte Zampano, der Komiker in den USA, ich meine, diese Satiriker wissen ja gar nicht mehr, was. Die müssen auch nichts mehr schreiben. Da kann man eigentlich nur noch 1:1
du
die Texte nehmen.
Du kannst live zuschauen.
Und da ist es.
Aber der Punkt ist, wie Sie richtig sagen, mit der Zeit ist es nicht mehr lustig, wenn
Nein,
du realisierst,
das geht mir eben
er
auch
macht
so.
Keine Witze, er meint es ernst.
Und das Problem ist, diese Leute nehmen sich selber natürlich viel zu ernst. Das ist natürlich, und sie sind eitel. Und das ist eigentlich die größte Gefahr bei
Diktatoren.
Ja,
Narzissmus ist der Untergang der Menschheit. Autobiografie, aber schon ein bisschen, weil Ida Wundergut Ida war doch die Großmutter, oder nicht?
Ja, doch, das stimmt, das habe ich völlig vergessen. Ja, das ist, also das stimmt. Ida, die Großmutter Ida, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe als Kind, die ist autobiografisch, das stimmt.
Die war ein bisschen Vorbild für Sie?
Nein, Vorbild nicht. Nein, die war einfach, die war da, weil ich eben, wie gesagt, ein bisschen verspätet zur Welt gekommen bin und meine Mutter immer, also oft gearbeitet hat, war ich halt oft bei der Großmutter und bei meiner Schwester und das waren so Mutterfiguren halt und da hat man irgendwie auch Zeit verbracht und halt die Impressionen mitgenommen.
Wundergut passt ja perfekt zur großen Bühne St. Moritz, oder? Es ist ein Welttheater, immerhin so bekannt wie New York und viele Gäste sind mindestens so reich wie New Yorker Investmentbanker. Das von Ihnen gegründete Festival der Jazz residierte ja bereits seit Jahren in St. Moritz im Dracula Club. Warum musste es 2018 unbedingt noch die Rolle des Gemeindepräsidenten sein?
Also 18 war die Wahl.
War die Wahl, so 19 hat es dann angefangen, genau.
Es sind eigentlich ganz banale Gründe, wie auch oft, wenn man plötzlich in die Politik katapultiert wird, wenn man gar nicht eine politische Karriere anstrebt, wie ich. Es war wie immer in der Kultur, ich muss um Geld kämpfen, ich muss um Subventionen kämpfen, um Unterstützung kämpfen, um Sponsoring kämpfen und. Man ist sich gewohnt, dass man um Unterstützung kämpfen muss. Und es war so ein Momentum 17, 18, da war das Jazzfestival St. Moritz schon ein gewisser Name und ein gewisser Brand. Und da haben wir natürlich nachgedacht, also jetzt transportieren wir diesen Namen St. Moritz. Ich weiß, aus heutigen Sicht würde ich sagen, ob es das nötig gewesen wäre, sei es mal dahingestellt. Aber Brands muss man immer wieder aufladen mit neuen Dingen. Aber St. Moritz war bekannt eben für alle diese komischen Klischees, die Sie schon angesprochen haben, für Pelzmäntel, Reichtum, Kaviar, Champagner und so weiter, für Schneesport, aber nicht für Kultur, nicht für Kunst. Und wir haben gedacht, naja, also wir leistet schon einen gewissen Beitrag, dass dieses St. Moritz vielleicht auch anders konnotiert daherkommt, als nur mit diesen
Also Sie sahen sich als Pionier eigentlich, schon fast.
Ja, nein, es war unser Beitrag und es kam einfach der Moment, wo uns andere Gemeinden rund um St. Moritz herum, Pontresina, Silvaplana, Celerina und so weiter, eigentlich fast mehr unterstützt haben als diese Gemeinde St. Moritz. Und da habe ich dann halt damals auch der Gemeinde geschrieben, der Gemeindepräsident, und gesagt, du, was ist da eigentlich los? Habe ich auch keine Antwort gekriegt, oft oder zu wenig schnell. Es kann ja dann nicht schnell genug gehen, gebe ich auch zu als Kulturmensch. Haben mir gewisse Leute dann gesagt, ja, da habe ich gesagt, du, was ist mit dieser Gemeinde los? Und dann hat man mir halt dann so ein bisschen gesagt, ja, weißt du, Sigi und so. Sigi ist mein Vorgänger.
Gänger, genau.
Sigismund. Übrigens, wir können sehr gut miteinander jetzt, also es ist nicht so.
Aber trotzdem dann, eine wichtige Figur bei House of Cards in St. Moritz.
Ja, absolut. Dann habe ich gesagt, du, aber ihr wählt doch immer diesen Sigi. Und wenn ihr schon alle so böse über ihn, die haben dann fast böser über ihn gesprochen als ich. Ich habe den auch nicht wirklich persönlich gekannt. Und dann sagen sie, ja, weißt du, es gibt niemand anderer. Und dann dachte ich, ihr wählt ja alle 4 Jahre eine neue Figur. Dann stellt euch doch zur Verfügung. Dann kamen die üblichen Entschuldigungen von den Einheimischen, die 0815 antworten, ja, weißt du, mein Vater hat ein Baugeschäft, ich kann doch nicht. Und der andere hat gesagt, ja, mein Vater hat eine Schreinerei, der andere hat ein Autogeschäft und so. Der andere ist Anwalt, ich kann nicht und so. Also diese 1001 Ausreden, die wir alle kennen. Und dann hat dann eine junge Einheimische mal gesagt, aber so halb in Ironie, aber du könntest es doch machen. Und dann habe ich so mehr oder minder im übertragenen Sinn gesagt, okay, wo muss ich mich anmelden?
So und da kommen sie nicht mehr, kamen sie nicht mehr raus.
So hat das an Fahrt aufgenommen. Okay. Natürlich mit einem ironischen, leicht satirischen Unterton.
Aber es wurde ernst.
Und plötzlich wurde aus dieser Satire, aus dieser Idee, aus diesem Spleen wurde ernst, ja.
Ich meine, Festivalgründer und Gemeindepräsident in einer Person zu sein, das kann ja schnell nach Interessenkonflikt und Filz riechen, oder nicht?
Ja, also da muss ich mal gleich, also erstmal muss ich sagen, bin ich überhaupt nicht der Erste, ich bin leider da überhaupt kein Pionier, da muss ich mich jetzt rausnehmen. Falls Sie noch besser recherchiert hätten, Herr Balzli, würden Sie rausfinden, dass der Stadtpräsident von Nyon, mein Kollege, bald 20 Jahre im Amt ist, das Baléo Festival gegründet hat, dass das eines der wichtigsten Festivals in der Schweiz.
Okay, und das entschuldigt alles?
Nein, ich sage nur, also ich finde es übrigens auch, also der macht erstmal einen guten Job, aber das waren ähnliche Gründe, habe ich da mal recherchiert. Der hat auch gesagt, ich muss jetzt da, glaube ich, mal selber ran. Ich würde es an seiner Stelle mit 20 Jahren dann irgendwann mal auch vielleicht sagen, könnte es mal wieder was anderes machen, aber es muss er selber wissen. Also es ist ja nicht ganz unüblich, dass man das macht. Und das Zweite ist wegen Filz, einfach noch so viel dazu. Erstmal habe ich, Achtung Satire, Achtung, man sieht uns jetzt nicht, aber ein Kollege, der nicht mehr jetzt Gemeindepräsident ist, hat mir mal gesagt, weißt du, Filz gibt warm. Und das habe ich nie wieder vergessen. Ich weiß auch 100%.
Geborgenheit.
Okay. Es kommt, aber jetzt muss ich mal zuerst, bevor wir doch über das dann sprechen, noch sagen. Ja. Es wurde eigentlich für mich schwieriger nachher fürs Jazzfestival. Ich musste natürlich überall in den Ausstand, sofort. Also wenn man halbwegs ein anständiger Mensch ist und auch seine Kollegen ein bisschen gucken, muss man einfach, und Ausstand heißt nicht, man sitzt da und hört zu, sondern man verlässt das Zimmer. Das Problem ist, und das ist ein schweizerisches Dörfchenproblem, also es ist nicht nur ein schweizerisches Problem, es ist ein generelles Problem. Erstmal findet man nicht mehr so viele Leute, geeignete, die sich für solche Ämter zur Verfügung stellen. Ergo sind es in einem Tal, im Oberengadin leben 17.500 Leute fix, die angemeldet sind Stimmbürger für 12 Gemeinden. Davon sind vielleicht immer etwa, 100, 150, die irgendwo, oder wenn es hochkommt, 200, die sich für irgendein Amt zur Verfügung stellen. Es sind verdammt viele Ämter bei 12 Gemeinden. Das ist völlig absurd. Deshalb muss man ja das ganze Tal auch fusionieren in Zukunft, sonst findet man dieses Personal nicht mehr. Und da ist es halt so, da gibt es Überschneidungen. Da gibt es halt der mit dem Zylinder und dann kommt der Zylinder hat nachher eine Krawatte an und nachher hat er noch ein T-Shirt an, das ist aber immer die gleiche Person. Und dann muss man sagen, ja, wer könnte das machen? Hast du nicht eine? Doch, ich habe doch eine Firma, die macht das und die könnte das machen. Und der Rechtsanwalt von der Gemeinde Samaden berät dann die Gemeinde St. Moritz und umgekehrt.
Das heisst dann, Schweizer Pragmatismus.
Dann, das heisst, ja, jetzt gibt es noch, ja, und da kann man immer tiefer gehen. Dann kommt der Bündner Pragmatismus, dann kommt der Engadiner Pragmatismus, und dann kommt der Walliser Pragmatismus und dann wird es irgendwann gefährlich.
Genau, über den reden wir noch.
Über das reden wir auch noch, aber es ist so, es ist halt schwierig und das Hauptproblem ist halt, im Mittelpunkt steht immer der Mensch. oder? Und dann, das ist halt, und dann hat der Mensch halt seine Interessen und der Mensch ist auch nur Mensch. Und der ist halt letztendlich, wie halt Herbert Grönemeyer in seinem Song wirklich halt gut sagt, weil er vergisst, weil er verdrängt und am Schluss wird es dann trotzdem irgendwo im Weißen Kruschal, beim Weißen Kreuz, bei einem Röteli zu viel, dann nochmals diskutiert. Und das birgt logischerweise Gefahren, die teilweise nicht mal aus bösem Willen entstehen. Das glaube ich auch.
Aber es menschelt
halt einfach. Und da hilft es, wenn irgendwann am nächsten Tag dann halt nochmals jemand vernünftiger drauf guckt. Für das haben wir zum Beispiel eine Kanzlei, einen Kanzlisten, der vielleicht ganz nüchtern dann das Ganze nochmals anguckt. Das haben größere Gemeinden glücklicherweise, kleinere haben das nicht. Genau. Das ist dann halt eben also, alles dasselbe.
Also oberste Regel, ein Kanzlist, der kein Alkohol trinkt. Ich habe noch eine Frage.
Der trinkt schon Alkohol, aber er sollte am nächsten Tag halt das nochmals nüchtern angucken.
Gut, er soll sich noch erinnern können, wie viel er getrunken hat. Für den Lobbyisten eines Nobel-Skiortes pflegen Sie ein interessantes Wording. Ich zitiere mal aus Ihrem damaligen Botschaften aus dem Wahlkampf. Zitat, St. Moritz ist touristisch am Arsch oder das sieht hier aus wie in der DDR. Passt denn die Verwaltung einer Kommune auf einen Künstler mit ADHS?
Die von St. Moritz sehr wohl, ja. Das kann ich mit sehr guter Überzeugung und mit fast beinahe achtjähriger Amtstätigkeit sagen. Nochmal, St. Moritz ist die größte Weltbühne, die ich je angetroffen habe. Das mit der DDR ist immer noch so. Der oder diejenige, die schon mal St. Moritz Bad ein bisschen herumspaziert ist, wird relativ schnell feststellen, was ich meine. Da gibt es ein Hotel, das heißt Hotel Stahlbad aus den 70er Jahren. Ich sage immer, da kann man Goodbye Lenin drehen, ohne eine Kulisse aufzubauen. Goodbye Lenin 3 würde ich dort drehen. Und es ist halt aber so, ich muss auch immer wieder den relativ anspruchsvollen Gästen aus Zürich erklären, wenn sie sagen, ja, das Bad muss man sprengen und alles. Ja, dort unten leben alle Bühnenarbeiter, die ihnen das Leben dort überhaupt ermöglichen, weil dort leben die Einheimischen. Mhm. Es ist halt einfach so. Und ich persönlich lebe unterdessen auch, wenn wir in Urlaub mit der Familie gehen, weil das geht bei mir zu Hause im Stadion eben nicht, an einem Ort, das Hotel Laudinella, dort sieht man eben beide St. Moritzen, sage ich dem. Man sieht eben das Dorf mit der Kulisse, die wir eben kennen. Das ist so halt die berühmte Skyline, die wir kennen. Aber man sieht eben auch rechts runter in diese DDR. Und mir ist es immer wichtig gewesen, dass man beide sieht. Und es braucht eben verdammt nochmal beides. Es ist wie auf einer Opernbühne. Hinten wird bis dort mal die Tür gestrichen wird oder etwas ersetzt wird. Es ist im Staatstheater Leipzig oder Köln oder Hamburg oder Zürich genau dasselbe. Wenn man aufwacht, roter Teppich, Gold. Es ist wie eine Kulisse halt. Es ist eine Kulisse. Es gehört einfach dazu.
Und Stahlbad ist ja ein wunderschönes Wort.
Es ist großartig. Es ist
auch eine schöne Metapher,
es ist absolut,
oder?
Zauberhaft. Und das andere vielleicht noch, touristisch am Arsch. Ja, wir hatten eine Delle dort, 2010, 12 war es nicht mehr so lustig. Und heute würde ich sagen, wenn Sie mich nun vielleicht dann nachher fragen, ob vielleicht heute besser ist, gebe ich Ihnen jetzt schon die Antwort auf die Frage, die Sie nicht gestellt haben. Ja, es ist viel besser.
Okay, wir kommen noch zum Thema. Ihre Kritiker, wir hatten es vorher schon, oder? Das war mit dem Theaterblut und von hinten erstochen. Ihre Kritiker sagen ja, Sie seien nie da. Sie seien ein begnadeter Netzwerker, der das Backoffice anderen überlässt. Ist das richtig oder ist es sogar schon fast ein Kompliment?
Das ist ein absolutes Kompliment. Ich bin kein Micromanager, das habe ich immer gesagt, werde es auch nie sein. Es interessiert mich nicht, ich kann es nicht und ich bin auch nicht dafür gewählt aus meiner Sicht. Das habe ich aber auch immer gesagt. Der Gemeindepräsident von St. Moritz hat ein Arsenal von Leuten, ein Stab. Alleine auf meinem Stock, da sitzt ein Jurist 100%, da sitzt ein Kanzlist, da sitzt eine Kanzlei mit drei sehr fleißigen Bienen, da sitzen noch viele andere Leute. Ich habe für jede Abteilung einen eigenen Abteilungsleiter, die eigentlich in der operativen Arbeit alles machen. Ich sehe halt Darüber kann man sich streiten. Natürlich, ich sehe ein Präsidium auch von so einer Gemeinde irgendwo vor allen Dingen auch als strategische Geschichte an. Und eigentlich muss der Gemeindevorstand, ich bin ein Teil von fünf, muss die strategischen Richtlinien vorgeben. Aber wir haben glücklicherweise eine sehr funktionale Stadt. Ich sage extra Stadt. Wir haben nämlich eine Größe einer deutschen, wir haben erstmal ein Budget von beinahe 100 Millionen. Das entspricht irgendwo einer mittleren deutschen kleinen Stadt.
Aber Sie haben nicht die Infrastruktur einer deutschen Stadt zum Glück.
Nein, wir haben sogar eine größere teilweise. Wir haben sogar eine Kläranlage für eine kleine deutsche Stadt für 10 Tage im Jahr, weil wir natürlich den Tourismus unter
Aber bleiben wir noch mal schnell bei, also, Ihrem Backoffice, das Sie anderen überlassen. Ja. Sie sind also nur einmal im Jahr zur Weihnachtsfeier im Gemeindehaus.
Nein, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und das sind natürlich alle diese Dinge, die man natürlich festigen wollte. Ich glaube, man kann sicher darüber streiten, ob ich noch mehr hätte an jede Hundsverlauf gehen müssen, kann man sagen, hätte man sicher machen können. Ich habe versucht, eine Redaktion, eine vernünftige Kuration von lustigen Terminen zu machen. Ich bin an sehr viele Orte hingegangen. Ich bin im Winter in der Hauptsaison, ich meine, ich bin teilweise an 4 Abendessende am gleichen Tag gegangen, am gleichen Abend. Ich habe mich auch um die Touristen gekümmert. Jetzt könnte man auch sagen, eigentlich hätte ich als Gemeindepräsident, das ist eigentlich nicht mein Job, dies zu tun. Das ist nämlich der Job des Touristikers.
Ich muss jetzt ausbremsen, weil an dieser Stelle kommt jetzt das, was Sie sich schon lange gewünscht haben in diesem Podcast. Sie dürfen jetzt erzählen, was die größten Erfolge in Ihrer Amtszeit sind. Aber bitte nur 60 Sekunden. Wir wollen hier nicht ewig sitzen. Die Zeit läuft jetzt.
Das ist aber sehr wenig, die 60 Sekunden, muss ich jetzt sagen.
Ja, jetzt haben Sie schon 10 Sekunden schon verschwendet.
Also, ich glaube, ganz kurz, aber das ist auf einer Meta-Ebene. Ich denke, vor allen Dingen in der Schweiz, aber vielleicht auch im benachbarten Ausland, hat St. Moritz, habe ich mein Gesicht geliehen für 8 Jahre. Ich denke, St. Moritz hat sich in der Wahrnehmung irgendwo von einem harten Schwarz-Weiß-Brand irgendwo ein bisschen gewandelt. Ich glaube, man konnte ein bisschen an diesem Image feilen. Es hat irgendwie ein zwinkerndes Auge. Ich habe mitverantwortet neben meinen Kollegen, dass wir das größte Bauprojekt von 120 Millionen durchgekriegt haben. Das beinhaltet einheimisches Wohnen, das bedingt eine Eishalle, das bedingt Curling und so weiter und so fort. Da gibt es einige Dinge. Wir haben eine Tourismus-AG gegründet, eine, die von der Politik separiert wurde, was sehr wichtig ist, dass dort nicht immer die Politik reinredet. Das sind ein paar Dinge, die mir gelungen sind.
Sehr gut. Sie sind total in der Zeit geblieben. 60 Sekunden sind um. Wir sind gleich zurück.
Endlose Tage und Natur, die in ihrer ganzen Kraft erstrahlt. Skandinavien ist ein Erlebnis für alle Sinne. Ob Sommergefühle in Schweden, nordische Leichtigkeit in Dänemark oder Naturwunder in Norwegen. Mit Tverenbold reisen Sie entspannt im Königsklasse-Luxusbus, bestens organisiert und in bewährter Schweizer Qualität. Mehr unter tverenbold.ch.
Nach dieser Werbeunterbrechung sind wir jetzt wieder zurück mit dem normalen Programm und mit folgender Frage: Warum ist der amerikanische Nobel-Skiort Aspen immer noch viel cooler als St. Moritz, trotz 7 Jahren Christian J. Jenny-Herrschaft?
Das ist eine Behauptung einer von der NZZ am Sonntag beauftragten Journalistin, die mal eine Panoramaseite darüber schreiben durfte und ich mir lange überlegt habe, ob ich jetzt eine Replik schreiben sollte.
Warten heute noch drauf.
Ich weiß schon und ich weiß auch, warum ich es nicht getan habe. Glücklicherweise habe ich es nicht getan und 2 Tage später ist es dann passiert. Glücklicherweise, das war kurz vor Grau Montana. Ich kann mich daran erinnern. Aber vielleicht muss man auch noch etwas sagen. Ich habe das selbstverständlich auch mitbekommen. Da gibt es Dinge, die ich unglaublich schätze an Aspen. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass Aspen natürlich jetzt eine, also wenn man sagt, St. Moritz sei teuer, muss man sagen, wir sind ja für Amerikaner billig Urlaub.
Fast so, für Prekariatstouristen schon fast.
Das kann man, also das würde man so sagen. Also, und dort in Aspen passieren Dinge, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten Sie so gesprochen haben, die da wirklich leben. Dort fahren die Einheimischen jeden Tag in ihr eigenes Dorf rein. Deshalb staut es nämlich dort überall. Das tun bei uns gewisse Grenzarbeiter auch, aber bei uns leben immer noch ein paar Leute. Das ist der Unterschied. Und da muss man schon aufpassen, das hat dort astronomische Folgen. Das sind nur noch Tech-Milliardäre. Wenn mir ein Industrieerbe aus Deutschland, aus sehr gutem Hause sagt, er fühle sich langsam wie ein armer Schlucker.
Mir kommen die Tränen.
Na, mir kommen nicht die Tränen, sondern mir gehen die Alarmglocken los. Das ist eigentlich der Punkt. Das kann auf Dauer meines Erachtens nicht gut gehen. Und zweitens, was ich aber beneide, gebe ich ehrlich zu, dort wird einmal kurz ein internationales Museum wird aufgestellt, da hat man schnell das Geld zusammen, das geht dann
die
schon
vorwärts. Die Kunstszene ist deutlich
Die ist natürlich besser. Unglaublich, da hat man etwas geschaffen, das ist toll. Aber sonst muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, von der Infrastruktur her, von der Qualität der Hotels und der Restaurants, da würde ich mal sagen, sind wir da Meilen vor Aspen.
Was haben Sie eigentlich in Ihrer Amtszeit über Reichtum gelernt?
Ich habe sehr viel gelernt, hinzugelernt, aber gleichzeitig habe ich, glaube ich, eher das, was ich immer vermutet habe, wie es ist, hat sich bei mir bestätigt und bekräftigt, dass es wirklich so ist.
Das heißt?
Sehr viel Einsamkeit ist da vorhanden. Das habe ich wirklich gemerkt. Und
goldene Käfige.
Goldene Käfige und aber halt wirklich, dass das Problem der Vereinsamung, die ist intakt. Und da habe ich wirklich sehr spannende Gespräche geführt.
Wir hören.
Ja gut, selbstverständlich möchte ich das auch mindestens datenschutztechnisch so geheim halten.
Also Anekdoten kann man auch anonymisieren. Anekdoten.
Naja, es ist einfach, also es gibt so Momente, ich kann jetzt auch mal wirklich ein paar Anekdoten, dass einer der sehr, sehr vermögenden, nennen wir es doch vermögende Menschen, das Problem ist ein Reichtum, dieses Wort ist wirklich ein Trigger und es ist echt negativ konnotiert. Es ist sowieso ein Schwachsinn, wann ist jemand an was reich? Also das ist einfach eine philosophische Frage, die man zuerst klären müsste. Und ich spreche dann lieber von vermögenden Personen oder Unternehmerinnen und Unternehmer oder was auch immer, wie sie auch zu ihrem Vermögen gekommen sind. Ein sehr vermögender Inder, der bei uns lebt, der hat mir mal an Weihnachtstee, als er mich da eingeladen hat, habe ich mit ihm auch ein bisschen gequatscht. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt, was er eigentlich was er am meisten schätze hier oben. Und dann hat er mir gesagt, dass er ohne 8 Bodyguards alleine im Fiat Panda in den Coop fahren kann und Gillette Rasierklingen kaufen kann. Sie können jetzt wieder sagen, da kommen mir die Tränen, aber man vergisst oft, wenn man in einem freien Land im Westen hier lebt und dann sind solche Dinge erscheinen absurd. Aber das ist für solche Leute einfach nicht selbstverständlich. Dort habe ich auch gemerkt, wie unglaublich sicher unser Ort angeguckt wird. Also unser Tal wird international halt als sehr sicher angeguckt. Man kann da fast nichts kidnappingmäßig, da geht fast nicht mehr. Da gehen sofort überall die Barrieren runter. Man kann da nicht flüchten. Es gibt alle 5 Jahre gibt es mal Versuche von irgendeinem Juwelier oder so. Und eigentlich die Kantonspolizei wartet auf den Moment, wo endlich mal wieder
von einem Juwelier?
Ja, es gibt immer wieder so lustige Leute, die dann in einen Juwelier einbrechen möchte und so. Aber die Kantonspolizei wartet auf diesen Moment. Man kriegt sie immer. Man kriegt sie wirklich immer, weil die kommen nicht raus. Aber man kann ja mit dieser Tatsache nicht werben, aber solche Leute wissen natürlich, wir sind ein relativ sicherer Ort. Wir sind nicht nur sicher ums Leben, sondern auch, wir sind auch sicher im Klima. Wir sind sicher kühl im Sommer, wir sind kühl genug noch im Winter, damit es Schnee
gibt. Das ist ein gutes Stichwort für mich, weil St. Moritz war ja immer schon das Zentrum der Schönen und Reichen, vor allem auch in Krisen, oder?
Ja.
Wie zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg. Wird es jetzt in dieser geopolitischen Zeitenwende wieder zum Zufluchtsort der Oberklasse?
Ich habe einen plakativen Satz neulich mal gesagt, aber ich habe gemerkt, er hat mehr Tiefe und Wahrheit, dass es mir eigentlich recht ist. Je besser es, dass es St. Moritz geht, desto schlechter geht es der Welt. Und St. Moritz geht es im Moment verdammt gut. Und das beschäftigt mich eigentlich sehr. Also es ist einfach im Moment ganz verrückt, dass wir sehen es an den Steuereinnahmen und all diesen Handänderungsgeschichten, da sehen wir im Moment kein Ende. Das ist im Moment kein Ende in
und
sich.
Und der Zuzug nimmt auch
der
zu?
Der Zuzug nimmt zu, ist überhaupt kein Problem und so.
Hat jetzt Dubai und das ganze, die ganze Iran-Krise das nochmal verschärft?
Im Moment, da ist noch ein bisschen Unklarheit, wie sich das auswirken wird. Da hat euch gerade die gewisse Hotellerieschicht hat dort Angst, dass dort die ganzen Sommertourismus, dass dort ein bisschen zurückgeschraubt wird, weil sie einfach nicht reisen können.
Ja, ja.
Aber meistens in den letzten Jahren, so seit ich eigentlich da bin, ich hatte auch, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, das muss man ganz, ist generell etwas, ich hatte eine sehr glückliche Zeit erwischt. Also das hat auch sehr mit Glück zu tun, dass keine größere Katastrophe passiert ist bei uns, dass die Steuereinnahmen geflossen sind und. Aber auch bei Corona, da wusste man nicht, in welche Richtung dass sich das Ganze entwickeln wird. Da hat man auch gedacht, zwischen Katastrophe und, also eher, man war eher schockiert und es war ja das Gegenteil, es war ein Treiber. Die ganze Zweitwohnungsinitiative vom lieben Herr Weber, ich meine, der müsste sich drehen im Grab, wenn er wüsste, was er mit dieser ganzen Geschichte angerichtet hat, nämlich das Gegenteil von dem, was er wollte. Man weiß es einfach noch nicht genau. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich mache mir sehr wenig Sorgen um diesen Ort. Also ich sage auch immer wieder gern, dass St. Moritz seine beste Zeit noch vor sich hat. Ich hoffe das auch für den Ort.
Auch ein schöner Satz. Ihre eigene Sozialisation, die fand ja, Sie haben es vorher schon mal erwähnt, in Zürich in einem Reiheneinfamilienhaus aus den 70ern statt. Wären Sie manchmal auch gerne so reich wie Ihre St. Moritzer Gäste? Kommt manchmal so ein Gefühl auf, oh, warum habe ich nicht so viel Geld?
Also ein ganz wichtiger Charakterzug, den man haben sollte, wenn man dort oben ist, lebt, arbeitet und mit diesen Leuten zu tun hat, man sollte etwas nicht haben, nämlich Sozialneid. Das ist das größte Gift, wenn man nur ansatzmäßig davon ein bisschen hat, dann kommt es nicht gut.
Sich vergleichen im Leben macht das, sowieso immer unglücklich.
Das macht oft unglücklich. Gleichzeitig ist es auch wichtig, glaube ich, dass man das auch tut. Man muss irgendwelche, also man muss sich schon irgendwo einordnen können. Aber da ich glücklicherweise auch wirklich die ganze Palette sehe, ich sehe eben auch, was denn das macht mit einem, da wird es eben dann spannend. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das merkt auch das Gegenüber sofort, wie man da drauf ist. Wenn eben der Milliardär hat, merkt, dass dem das einfach scheißegal ist. Ich fahre sowieso mit meinem Panda überall, wie auch im Pyjama vor. Und wenn die merken, dass man da authentisch ist und auch bleibt und empathisch bleibt, und dann glaube ich, dann hat man eben den Zugang auch. Wenn
dann
man
werden das, sie ernst genommen.
Dann redet man auf Augenhöhe mit denen.
Was würden Sie als Milliardär, wenn Sie jetzt das mal wären, was würden Sie als erstes machen?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Sie wissen es
Nein.
nicht.
Nein, aber es gibt ja ein paar so Faustregeln. Das hat mir mal ein älterer Bankier gesagt. Man weiß das ja auch so. Es gibt so ein kritisches Vermögen, wo es dann eben anstrengend wird und wo das Glück in der Kurve eigentlich nicht mehr zunimmt.
Genau, Besitz macht unfrei.
Oder? Ja, Besitz, irgendwann wird der Besitz wieder zur Last und das ist so. Ich habe mir mal ein. Das ist auch eine schöne Anekdote, die finde ich einfach gut. Ich hatte mal einen ehemaligen Ölhändler kennengelernt da oben. Ich kann jetzt nicht sagen, was für ein Landsmann, aber ich mag den sehr. Er hat mich ein bisschen an Rudi Carrell erinnert. Von Typus Rudi Carrell, muss man, also ehemaligen Ölhändler.
Also Milliarden am laufenden Band.
Ja, aber war ausgestiegen, war nicht mehr drin.
Okay.
Und der hat mir dann bei dritten Gin Tonic irgendwann gesagt, er hätte auch herausgefunden, dass man auch problemlos mit 200 oder 300 Millionen glücklich werden kann. Das hat er mir gesagt, wie wenn ich Ihnen sagen würde, ich bin jetzt nicht mehr Gemeindepräsident und verdiene jetzt nur noch 50.000. Aber das ist so, dass man einfach sieht, wo die leben.
Genau, die Sehnsucht nach dem bodenständigen Leben ist natürlich woanders.
Ganz genau.
Okay.
Ja.
Ist denn St. Moritz dekadent oder ist es ein dummes Klischee?
Ach, überall, wo halt, es gibt halt, wo Neureiche sind, das schwingt eine gewisse Dekadenz automatisch mit.
Interessant, Sie unterscheiden immer noch zwischen Neureich und
ja,
altem
absolut.
Reichtum.
Absolut, Und es gibt auch Neuvermögende, die damit besser umgehen können. Und dann gibt es solche, die halt einfach nicht damit umgehen können. Oder das halt dann zeigen müssen. Glücklicherweise, das ist ja auch das Schöne an St. Moritz, es hat wirklich Platz für alles. Und es sind ja unterdessen, es ist einfach so, während dem Polo, da fahren dann wirklich ganz lustige Rolls-Royce und Bentleys, unterdessen aber mit Nummern aus Polen, Bulgarien und Slowakei und Tschechei fahren davor. Dem Rest wäre es peinlich, das ist so. Also da merkt man einfach, die haben jetzt so einen Nachholbedarf. Da waren wir wahrscheinlich Ende der 80er Jahre oder vielleicht noch Anfangs 90er Jahre. Das ist nicht mehr en vogue, oder?
Nee, Luxus ist heute low profile,
absolut,
oder?
Da muss man wissen. Und der Milliardär fährt bei uns Fiat Panda oder vielleicht Subaru oder so irgendwas.
Genau, also entweder hat man Klasse oder nur eine Kasse.
Oder nur eine Karosse, ja.
Oder eine Karosse. Was mich ja immer am meisten erstaunt an St. Moritz, dass die Jusos da nicht oben alles voll sprayen und sich beim exklusiven White Turf-Rennen an die Pferdeketten. Warum eigentlich nicht?
Da sieht man eben mal, ganz einfach, auch da wieder der Vorteil, wir sind für die Jusos zu weit weg, zu teuer und zu kompliziert.
Also die Bahnfahrt ist schon zu teuer.
Mit RAB ist erschwinglich, aber nicht billig. Aber es ist relativ mühe. Das ist auch der Vorteil. Unterdessen würde ich sagen, unser dezentrales Zahl, also wirklich peripher weg, weiter geht es fast nicht in der Schweiz von einer Stadt. Das ist auch ein Vorteil.
Also die Jusos sind zu bequem.
Das sind sie sicherlich, das sind sicher mal. Ja. Okay. Und offenbar ist es nicht so wichtig, weil sonst wären sie schon längst da gewesen. Also, und letztendlich, ja, ich habe mir das auch ein paar Mal überlegt, warum sind die nicht längst auf unserem Flughafen Samaden, der übrigens keinen Zaun hat, da kann man einfach reinlaufen wie eine Kühe.
Das
und
ist
so.
Jetzt die Anleitung, wenn ein Juso zuhört, ja, dann haben wir alle auf dem Flughafen.
Ich habe keine Angst, sie tun es nicht.
Sie tun es nicht.
Sie tun es nicht. Ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, zu weit, zu mühsam und so weiter.
Und zu teuer.
Und zu teuer.
Die Topografie
es
begünstigt
gibt
die Klassengesellschaft.
Bei der RHB auch, das gibt schon, aber sie wissen da nicht, wo übernachten und so. Also es ist halt ein bisschen, wobei es hätte gleich ein Zeltplatz nebenan. Also ich habe jetzt die Anleitung gegeben.
Ja, es ist fast schon eine Einladung.
Ja, bitte.
Damit in ihrer restlichen Amtszeit endlich noch was passiert.
Ja, natürlich. Und auch die Kantonspolizei freut sich endlich mal wieder, wenn was läuft.
Okay. Können Sie den Klassenkampf der Jusos nachvollziehen?
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Ich denke schon, wobei es gibt ja immer wieder gegenteilige Studien, ich denke schon, dass mindestens die empfundene Schere in der Gesellschaft, wo dieses Kapital gebunkert ist, die ist brutal. Ob die jetzt, und das scheint ja schon immer mehr zu werden, in der Logik muss es ja auch, wegen dem Zinseszinseffekt macht das ja auch alles Sinn. Da glaube ich schon, dass irgendwo mal eine gewisse Ausgleich, sage nicht gerade Umverteilung, aber es geht in diese
Korrektiv
Richtung.
Braucht.
Da braucht es schon irgendwo ein Korrektiv. Und es ist ja, aber es muss eben, ich bin auch überzeugt, früher oder später kommt das. Es gibt ja sehr vermögende Leute, die auch sagen, sie wären absolut bereit, sich besser oder höher besteuern zu lassen.
Zum Beispiel Peter Spuhl von Stalder Rail möchte, glaube ich, sogar ein bisschen höhere Vermögenssteuer, hat er gesagt.
Es gibt sogar, aber die Vorlage war natürlich viel zu extrem. Die Vorlage, über die wir abgestimmt haben,
neulich, die Erbschaftssteuervorlage, 50%.
Das ist einfach absurd.
Ja.
Und da muss man irgendwo ein bisschen, den klugen Mittelweg finden. Da bin ich überzeugt, dass auch vernünftige Unternehmerinnen und Unternehmer und vermögende Leute sich irgendwo das einsehen und da auch mitmachen. Da bin ich ganz sicher. Aber man kann nicht alles, man kann nicht mit irgendwelchen Haruk-Methoden und die Pistole an die Schläfe, das kam noch nie gut an. Und dort,
schon gar nicht in der Schweiz.
Schon gar nicht in der Schweiz. Und an solchen, und dann darf man auch wirklich nicht vergessen, also klar, diese Leute halten schon sehr viel auch am Laufen. Das muss man schon irgendwie auch immer wieder erwähnen.
Was ja erstaunlich ist, meine, die Schweizer sind eigentlich bei diesen Besteuerung der Vermögenden sind sie eigentlich weit vorne, weil zum Beispiel Deutschland kennt keine Vermögenssteuer.
Ja, aber dort wird das 100-mal sonst versteuert.
Da haben sie natürlich, da sind sie natürlich bei 50%
genau.
Einkommenssteuer
genau.
Beinahe.
Da ist
oder?
Es schon weg dann.
Das ist richtig.
Ja.
Apropos Klassenkampf, ich meine, sie wurden ja in Berlin von einem ehemaligen Schlosser aus der DDR zum Opernsänger ausgebildet. War da Klassenkampf mal ein Thema im Unterricht?
Nein, überhaupt nicht. Der war wirklich auch intellektuell war er auf dem Niveau des Schlossers geblieben. Um es jetzt mal in aller Liebe und Ehre zu Rainer Goldberg, ich liebe ihn über alles, ich habe ihm so viel zu verdanken. Einer der größten Wagner-Sänger des 20. Jahrhunderts. Aber ihn hat dann trotzdem mehr die Bockwurst in der Kantine von der Oper unter den Linden interessiert und was in der Bild-Zeitung gestanden hat. Und dann die Diskussion über die Oper, über die Sache und über Singen. Den Rest hat ihn eigentlich nicht gekümmert.
Okay, der war wirklich bodenständig und brauchte nicht 200 Millionen. Nein. Ich meine, wegen des Krieges gegen die Ukraine mussten sanktionierte putinahe Oligarchen ja St. Moritz verlassen. Andere Russen mit Kreml-Verbindungen sollen immer noch zwei Hotels in St. Moritz besitzen. Ist das die dunkle Seite des globalen Kapitalismus, die man als Gemeindepräsident einfach hinnehmen muss?
Ja gut, also erstmal, wir machen ja keine Enteig. Also ich bin ja nur Gemeindepräsident und ich bin weder der Bund noch die FIMA noch sonst irgendwas. Wie die Besitzverhältnisse sind, das ist eine Privatgeschichte und bis dieser Krieg angefangen wurde, war das auch vollkommen okay und legal. Also da muss man schon einfach auch mal sagen, die Historie, die ist einfach, wie sie ist. Und Putin guckt ja selber, dass diese Leute dann irgendwann mal aus dem Fenster springen. Also wir wussten jetzt bei einem auch nicht mehr, ob es den überhaupt noch gibt und so. Aber
Sie wussten das, warum nicht?
Man hat ihn nicht mehr gesehen.
Man hat ihn nicht mehr gesehen. Ja, aber dann, die Stromrechnung lief noch und man denkt...
Nein, die Firma gab es auch noch, aber der Besitz des Vermögens hat man nie wieder gesehen.
Ah, und Sie dachten, er ist irgendwie aus dem Fenster? Ja, Sie fallen ja immer aus dem Fenster, lustigerweise.
Die fallen aus dem Fenster oder kriegen ein vernünftiges Dessert mit Gelee obendrauf. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber man kann, da muss man auch aufpassen, auch während der ganzen Kriegsgeschichte. Da wurde ich natürlich auch angegangen von sehr emsigen Journalistinnen vom staatlichen Rundfunk, die auch das Gefühl hatten, ich muss jetzt das sofort handeln und die Leute rausschmeißen.
Da haben Sie ja gar kein Instrumentarium.
Null. Absolut null.
Aber was ist denn Ihre private Meinung? Sind die Sanktionen richtig, dass die Schweiz es übernommen hat? Oder lieber Dubai-Style und gewähren lassen?
Nein, da bin ich schon eigentlich der Ansicht, die Sanktionen sind sicherlich richtig, bis zu einem gewissen Grad. Ich finde dann immer, wenn man sich dann irgendwie, es gibt dann so, aber das sind verwaltungstechnische Details, wenn dann so viel Vermögen oder alles gestoppt ist, dass der dann seine Rechnung zum Abwasserkanal nicht mehr bezahlen kann, das finde ich dann halt alles auch absurd. Das hat dann so und es ist ja auch verlogen, weil es warten ja alle darauf, dass das alles wieder aufgelöst wird, damit die Kilby weitergeht.
So ist es. Und die Kläranlage ist ganz wichtig.
Auf Deutsch.
Das hatten wir schon am Anfang des Gesprächs.
Und so weiter und so fort. Deshalb, man muss das auch ein bisschen, ich muss immer den Makro zu ein bisschen, man muss es von oben ein bisschen angucken.
Es gibt noch eine zweite dunkle Seite, also nicht nur dieses Russenthema, sondern auch die Wohnungsnot, oder? Daran seien die Einheimischen selber schuld, weil sie alles verkauft haben, sagen sie. Wie kommt das in der Gemeinde so an, wenn man so einen Satz, ich sag mal, raushaut?
Ich glaube, die dann am Morgen um 3 zur Toilette gehen und sich im Spiegel angucken, die wissen schon, dass das so ist. Dass nämlich ihre Mutter oder Großmutter oder Großvater damals das Gut verkauft haben an den Meistbietenden und dass sie jetzt halt vielleicht in einer Vierzimmerwohnung wohnen müssen. Und also es ist ja so, es ist ja in der Logik, das wurde ja nur ermöglicht, weil die Einheimischen Grund und Boden verkauft haben. Immer schon, das war immer schon die Geschichte.
Ist das typisch Schweizer oder Schweizer Bergler?
Nein, man muss es auch wieder in einem großen Gesamtkontext angucken. Oft ist es auch ein ökonomischer Zwang. Wenn Sie jetzt in einer Familie mit 3 Geschwistern sind und die Eltern sterben, Sie erben, ich mache immer das gleiche Beispiel, aber ich glaube, es erklärt es gut. Sie haben eine 5-Zimmer-Wohnung, wo Sie aufgewachsen sind, mitten in St. Moritz-Dorf. Dann sagt Ihnen der Immobilienhändler oder der Rechtsanwalt, der das die Erbteilung machen muss, so, Sie können jetzt diese 5-Zimmer-Wohnung, gibt es 2 Offerten für eine Erstwohnung. Die Familie Giovanoli, Skilehrer im Winter, im Sommer macht er noch Bike-Tours, hat 2 junge Kinder, kommt aus dem Bergell. Würde sie für 1,45 Millionen gerne kaufen und übernehmen. Und dann sagt er aber gleichzeitig auch noch, oder Sie geben es als Zweitwohnung für 5,5 Millionen am meistbietenden, wer auch immer. Jetzt dürfen Sie dreimal raten, für was sich die Erben entscheiden.
Giovanoli verliert.
Giovanoli verliert und zwar teilweise nicht mal, wenn ein Geschwisterteil sagt, ich möchte, dass einer wohnt vielleicht in Australien oder Amerika, der will sowieso nur das Geld sehen. Die zweite hat die Möglichkeit nicht, den dritten oder vierten, den zweiten und dritten auszubezahlen. Ergo bleibt nur der Zwangsverkauf an den Meistbietenden. Und da sind wir in einem ganz blöden Dilemma.
Okay, man jammert über die reichen Ausländer, macht es dann aber trotzdem, weil man muss oder weil man will. Ich habe noch einen zweiten
Haken. Ja, Sie würden es aber auch nicht anders machen, Herr Balzli, und ich auch nicht wahrscheinlich.
Ja, ich komme leider nicht in diese Situation, aber ja, Sie haben recht.
Nein, es ist einfach, wenn Sie es ja nicht können, Sie müssen ja Ihre Geschwister ausbezahlen. Das und da muss man zuerst mal 2 oder 3 Millionen auf den Tisch legen. Dann sagt das Gericht, dann müssen wir die Wohnung verkaufen. Punkt aus Schluss, das ist dann der Zwang. Es gibt Fälle von Einzelkinder oder Einzelerben, die nur noch alleine leben, die sagen, wir geben es Einheimisch. Es gibt diesen Moment immer wieder, aber selten.
Okay, es gibt für Giovanoli noch Hoffnung. Es gibt noch so einen zweiten harten Satz. Die Einheimischen müssen begreifen, dass der Gast wichtiger ist. Auch so ein Satz, wie gesagt, von Ihnen. Macht das viele Freunde im Dorf?
Nein, das macht nicht immer Freunde. Es ist auch, gleichzeitig muss ich aber auch den Gästen meist aus meinem geliebten Zürich sagen, wenn sie sich wieder unmöglich verhalten oder ganz mühsame, doofe Vorschläge haben, dass wir doch Umfahrungsstraßen für 1,9 Milliarden bauen sollten für diese 2 Wochen, wo sie da sind.
Sehr sinnvoll.
Das muss ich dann eben erklären, dass sie nämlich an 49 Wochen im Jahr problemlos dahin kommen können und kein Mensch antreffen. Aber es ist immer, ich denke, das war und ist auch irgendwo ein bisschen meine Hauptarbeit gewesen. Man muss gucken, dass diese Waage zwischen einheimischem Leben und Gast irgendwo ausgeglichen bleibt in einer Waage. Dass es nicht irgendwo mal zu schwer wird auf einem Teller.
Was macht man denn dann für die Einheimischen?
Gleichzeitig denke ich aber, was teilweise die Einheimischen vergessen, leicht, wenn es zu gut läuft, dann vergessen sie, dass sie ja nur und ausschließlich wegen diesen dummen Gästen, die besser das Geld schicken würden und gar nicht kämen, dass sie halt wirklich, das ist die einzige Existenzberechtigung an diesem Ort. Das mit den Bauern da oben, das ist eine Mär und die Bündner Nusstorte und der Röterli kauft auch niemand mehr und die überrissenen Wohnungspreise bezahlt auch niemand mehr und die teuren Hotels auch nicht. Also muss man auf sein eigenes Hab und Gut oder auf seinen Industriezweig, der sich nun mal Tourismus nennt, einfach Acht geben und den pflegen. Aber gleichzeitig muss man auch zum Korrektiv auch teilweise auch den Gästen, und das mache ich knallhart, also wenn ich da wieder mal, ich kriege sehr viele Mails und die beantworte ich teilweise in einer sehr klaren Deutlichkeit.
Also Gäste, die sich ungehörig beschweren.
Wo ich auch nicht der richtige Adressat eigentlich bin. Ich sage oft, ich bin nur Gemeindepräsident, aber Doppelpunkt.
Okay. Aber es kommen sicher lustige Leute zu Ihnen, die noch lustigere Investitionsprojekte haben. Oder?
Das kommt auch regelmäßig vor, ja, das ist so. Das ist ein bisschen, ich vergleiche sie immer mit der wunderbaren Szene in The Great Dictator von Charlie Chaplin. Da kommt alle Viertelstunde kommt irgendein Erfinder, der sagt ihm, ich habe eine schusssichere Weste für Sie, Herr Führer, erfunden, gibt ihm eine Knarre in die Hand, schießen Sie, er schießt, fällt tot um, dann kommt er mit irgendwie einem Fluggerät und so. Und diese Art von Menschen, Erfinder, sage ich jetzt mal, die St. Moritz retten möchten, vor was auch immer genau. Die kommen auch regelmäßig zu mir ins Büro, in die Arvenstube herein. Und da sage ich, und da sind wir eigentlich vielleicht ein bisschen, schließt sich so der Kreis unseres Gesprächs auch. Natürlich wissen sie nach 8 Jahren meist bei 99%, dass es daraus nichts wird. Aber
Sie sehen den Hochstapler.
Man sieht
sofort
den Hochstapler, den Träumer, den Unfähigen und so weiter und so fort. Den Egozentriker, der es nur für sich selber macht. Aber es gibt immer bei 100, denke ich, der intrinsisch arbeitet und denkt und handelt. Wehe, sie verpassen den 100. und lassen bei 99 niemand mehr rein. Und das ist vielleicht auch etwas, was einem mit der Zeit, auch mit der Routine ein bisschen abhanden kommt, auch die Lust und die Geduld, alle diese Damen und Herren anzuhören, was sie da für unglaubliche Ideen hätten. Und deshalb, glaube ich, ist es auch nichts als fair, dann irgendwann jemanden wieder diesen Stuhl zu überlassen, der diese Leute eben mit frischem Elan anhört.
Okay, eine frische Neugier. Wenn wir jetzt so lange über St. Moritz geredet haben, müssen wir sagen, alles so ein bisschen Luxusprobleme im Vergleich zum Skiort Gran Montana, was der gerade mitgemacht hat in den letzten Monaten. Wie dankbar sind Sie, dass Ihnen so eine Brandkatastrophe nicht passiert ist?
Enorm natürlich. Also da, klar, da haben wir in den letzten Monaten einiges durchgedacht und diskutiert und geprüft und gemacht, weil man muss ja in aller Ehrlichkeit zugeben, das hätte auch bei uns sein können. Wahrscheinlich.
Warum? Wie kommen Sie jetzt darauf? Weil Sie plötzlich Missstände festgestellt haben, von denen Sie vorher nichts wussten?
Nein, es gibt Katastrophen sieht man selten voraus in diesem Ausmaß. Aber ich sage mal, eine Katastrophe, egal welcher Natur, könnte auch bei uns geschehen. Und glücklicherweise haben wir dann aber sehr bald herausgefunden, dass wir eben ja glücklicherweise nicht zu diesen, nicht einer der Gustavo-Kantonen sind. Gustavo sind diejenigen Kantonen für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht verstehen, die eben ihre Gebäudeversicherung, die Brandschutzmaßnahmen nicht über eine externe Gebäudeversicherung des Kantons überprüfen lässt und das kommunal macht, weil sie denken, sie können das alles selber machen. Wir haben schon über den berühmten Filz gesprochen.
So ist
es. Das ist dann noch gefährlich. Und in diesem Fall kann man jetzt halt wirklich sagen, dass halt ein Zweikammersystem halt vielleicht schon auch gewisse Vorteile hat. Ich habe mich unglaublich geärgert. Vor ein paar Jahren kam der kantonale Brandschutzbeamte bei mir vorbei im Gemeindehaus, hat uns gesagt, dass diese Türe, das ging so überhaupt nicht, wir müssen das umbauen. Da habe ich zuerst für mich auch gedacht, was ist das? Das ist ja unglaublich eigentlich. Aber in der Sache hat er recht. Und es ist ein Unterschied.
Und heute denken plötzlich alle ganz anders.
Und heute denken,
wenn der Experte kommt.
Absolut. Nur auch das wird wieder verblassen. In 10 Jahren ist dann alles vorbei und in 20 weiß es niemand mehr und nach 30 passiert wieder irgendetwas.
Hätten Sie besser kommuniziert als der Gemeindepräsident von Gros-Montana? Das war ja so ein Schlüsselmoment. Es war eigentlich der zweite GAU.
Da würde ich jetzt unbescheiden mal sagen.
Das hätten Sie geschafft.
Ich glaube, ich möchte mir nicht anmaßen, zu sagen, dass ich das alles besser hätte. Das kann sich niemand vorstellen. Da muss man in aller Demut sagen, also das will man einfach nicht. Aber da möchte ich schon einhaken. Ich glaube, in so einer Situation, ja, da kommt wieder mein Vater, da geht Lappen hoch, Licht an, da musst du liefern. Das Einzige, was man in so einem Moment machen kann, ist in voller Demut die Hosen runterlassen, sich entschuldigen überall und vielleicht sagen, wir werden alles dafür tun. Da gab es ja auch dieser Staatsrat Renault, ich glaube, der hieß Renault, der hat einen unglaublichen Job gemacht.
Der hat dann das ein bisschen übernommen.
Genau. Und da hilft halt ein bisschen, wenn man ein bisschen Empathie an den Tag legt, ein bisschen ein menschliches Gespür hat. Und dort, wir haben noch über den Schönwetterkapitän gesprochen. Er hat ja dann auch gesagt, mein Kollege, der immer noch im Amt ist, er sei, wo man gesagt hat, er müsse zurücktreten, er sei halt kein Schönwetterkapitän, sondern er möchte auch auf der Brücke bleiben, wenn es mal ein bisschen stürmt. Nur, glaube ich, kann man hier nicht von ein bisschen Stürmen sprechen, sondern die Titanic ist längst untergegangen und er steht dafür in einem Holzstück oben. Da, glaube ich persönlich, würde ein Rücktritt eben helfen, so ein Debakel zu heilen.
So ein bisschen japanisch würde da helfen.
Da müsste man ein bisschen mehr Demut zeigen. Das würde einfach helfen, auch wenn das dann nicht die Lösung ist. Es löst das Problem in sich nicht, aber ich glaube einfach, da wäre ich wahrscheinlich, ich habe auch oft meinen Chef, Abteilungsleiter, Chefbeamten gesagt, ich mache kein Micromanagement. Wenn ihr, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße baut, dann werdet ihr irgendwann verfolgt und ihr kriegt eure Buße. Ich muss zurücktreten, weil ich bin Chef von euch, ich habe euch verantwortet. Und ich glaube, das ist der Moment, wo man so ein Zeichen setzt, aber auch in die Verantwortung gehen muss.
Ja, apropos Verantwortung, ich meine, die Geschichte fängt ja viel früher an. Offensichtlich hat man viele Missstände ja gekannt und auch bewusst verdrängt, also die Titanic. Man wusste, dass die Titanic gar keine Rettungsringe hat. Ich will auf Ihren Job zurück. Ich meine, auch ohne Brandkatastrophe ist ja der Job des Gemeindepräsidenten ziemlich energiezehrend. Wie amtsmüde sind Sie nach fast 2 Amtszeiten? Ich meine, immerhin pendeln Sie zwischen St. Moritz und Zürich, haben nebenbei gefühlt 1000 Projekte.
Ich bin noch nicht amtsmüde, aber ich bin nicht mehr mit dem gleichen Lust und Neugierde dabei wie beim ersten Tag. Das liegt, ist logischerweise normal nach 8 Jahren. Aber es ist wie im Theater, das weiß man einfach. Eine Intendanz ist 10 Jahre, dann beginnt es zu stinken, nachher wird man zum Teufel gejagt.
Wie genervt waren Ihre 4 Kinder, dass Papa kaum da ist?
Ich sage immer, die werden jetzt dann das blaue Wunder erleben und fragen, wer ist der Mann, der ständig am Abend hier ist? Nein, die werden Angst, warum ist der immer da?
Kann der nicht wieder weg?
Wir haben ein sehr inniges und gutes und enges Verhältnis. Ich glaube, das ist alles ganz okay, aber die müssen nicht Angst haben, dass ich zu viel da bin.
Okay, aber mit der Politik ist jetzt vorerst Schluss, oder? Kein Nationalrat, kein Regierungsrat, nichts so.
Im Moment gehe ich mal auf die Seitenlinie und schaue mal dazu.
Ich habe
Haare der Dinge.
Ich habe übrigens eine gute Nachricht für Ihre künftigen Projekte. Laut Alex Karp, Chef des umstrittenen US-Softwareunternehmens Palantir, überleben nur Handwerker und ADHS-Patienten die KI-getriebene Jobrevolution. Der Rest denke zu orthodox. Ich nehme an, dem würden Sie voll zustimmen, oder?
Großartig, ich muss dann sofort den Link haben. Aber ich weiß, ohne genauer zu wissen, was er gesagt hat, ich verstehe, was er meint. Auf der Meta-Ebene weiß ich, was er meint, ja. Ich kann komischerweise mit der jetzigen Zeit wunderbar umgehen, weil es macht mir keine Angst. Aber ich konnte immer mit solchen Unsicherheiten umgehen.
Sie sehen die Ordnung im Chaos, oder wie?
Ich werde immer, da war mir noch vorher übrigens, das wollte ich noch anfügen, wegen Cromontana, als super ADHSler wären Sie natürlich in der Katastrophe, dann wären Sie erst ruhig und behalten den Überblick. Also bei mir ist eigentlich, ich bin an und für sich, wäre ich ein guter Katastrophenmanager. Wäre ich Arzt geworden oder wenigstens mal militärtauglich, mich hätte immer eine Karriere bei Médecins Sans Frontières interessiert. Aber das macht man, je mehr Kinder das man hat, dann eben nicht mehr.
Okay, dann hoffe ich, dass der nächste US-Präsident ADHS hat und kein Narzisst ist.
Er ist sicherlich die bessere Eigenschaft, glaube ich schon auch.
Ich glaube es inzwischen auch. Wir sind jetzt schon fast bei der letzten Frage zum größten Traum Ihres Lebens angekommen, aber eines will ich vorher noch wissen. Wie kann es eigentlich sein, dass auf der Webseite nicht nur einer Luzerner Konzertagentur, sondern auch anderen Webseiten Folgendes über Sie zu lesen ist? Zitat: Von Erich Honecker wird Jenny zum ersten Staatssänger ernannt und erhält eine goldene Ehrenmedaille der DDR. War hier eine halluzinierende künstliche Intelligenz schuld oder war es Absicht?
Als ich diese Biografie geschrieben habe, das war über 15 Jahre her, gab es noch keine KI. Aber ich habe mir schon damals einen Spaß daraus gemacht mit dem WWW, World Wide Web, und habe ja dann auch oft gemerkt, dass diese Leute, die, wenn sie überhaupt die Hälfte lesen, eigentlich nur höchstens 10% verstehen oder denken. Und da gibt es immer die ganz hervorragenden, das sind übrigens sehr honorable Leute, die mich angekündigt haben, bei welchen Anlässen auch immer, sei es Konzerte, Vorträge oder was auch.
Aber Podien. Sehr honorabel. Und,
sehr honorabel.
Wir wollen Namen wissen.
Nein. Kann ich jetzt nicht. Aber, und die haben dann das einfach ausgedruckt, diese Biografie, und haben auch gesagt, sie hätten sich vorbereitet. Und oft haben sie dann das vorgelesen. Und schon da merkt man halt, und da sind wir voll drin jetzt, wie sich eben Behauptung, Satire und Wahrheit, Realität und Fiktion total miteinander vermischen.
Und es wird mit KI noch viel schlimmer, weil die Leute lesen es nicht nur, sie begreifen es auch nicht, gar nicht.
Keine Ahnung und so. Und ich habe es dann meistens schon aufgelöst, weil man muss eigentlich bei mir wirklich nur den Jahrgang angucken. Und dann
schwierig
man,
mit Honecker.
Mit Honecker wird das dann relativ schwierig. Es ist natürlich eine kleine Reminiszenz zu meinem DDR-Schlossmeister und Sängermeister Goldberg, weil der ja wirklich in der DDR Staatssänger Nummer 1 war. Diese Referenz musste ich ihm erweisen. Aber ein bisschen Spaß muss sein, und ich wollte eigentlich da eher das Gegenüber testen.
Okay, total subversiv. Aber wenn die linke Zürcher Stadtregierung so weitermacht, werden Sie mit dieser Vita als Honeckers Staatssänger bald zum Ehrenbürger ernannt. Jetzt sind wir definitiv bei der letzten Frage angekommen. Was ist Ihr größter Traum, den Sie noch verwirklichen wollen?
Ach, ich lebe derart irgendwie in den Alltag hinein. Ich habe da irgendwie, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgebrüht, ich habe da keine Träume. Ich bin froh, wenn ich irgendwie meinen meinen Projekten nachgehen kann, wenn ich da und dort ein kleines Mosaiksteinchen beitragen kann. Ich habe jetzt vor einem Jahr noch dieses Salontheater Herzbaracke in Zürich auf dem Zürichsee übernommen, ein Kleinod neben dem Opernhaus Zürich. Wenn ich vielleicht auch in der Stadt Zürich oder im Kanton Zürich oder irgendwo im Bereich an der Schnittstelle Politik, Kultur, Tourismus irgendwie meinen Beitrag leisten kann, auch sehr gerne. Und wenn ich
das war jetzt eine kleine Bewerbung. Okay, eine kleine Bewerbung.
Nein, das war keine Bewerbung. Ich bin, wenn man mich, man kann mich fragen, aber ich werde mich nicht aufdrängen. Wenn ich das Gefühl hätte, ich müsse es selber machen, hätte ich kandidiert. Aber das machen jetzt andere. Und das, doch, jetzt habe ich einen Traum.
Aber der
Traum ist eben nicht, es bleibt ein Traum. Aber es ist auch wichtig, ich finde, Träume müssen auch Träume bleiben. Ich würde unglaublich gern in der Oper von George und Ira Gershwin, Porgy and Bess, der Drogenhändler Sporting Life spielen auf einer anständigen Bühne. Das war aber nur in der DDR als Weißer möglich, weil dort Blackfacing nämlich die einzige Möglichkeit war. Und Gershwin hat diese Oper nur für Schwarze geschrieben, deshalb bleibt sein Traum.
Stimmt, die DDR kommt nicht zurück, obwohl, wer weiß.
Nein, es gut, aber gibt ja
you never know, ja, gewisse Leute.
Staatsoper Pyongyang,
zum Beispiel.
Vielleicht hört er mit und dann könnte er sich, er redet ja auch Schweizerdeutsch.
So ist es, vielleicht hört Kim Jong-un mit und ja, lädt sie ein. Herr Jenny, vielen Dank für dieses Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibe ich für eine positive Bewertung dieses Podcasts ewig verbunden. Als Anreiz schenke ich Ihnen einen Rabatt von 30% auf ein Abo der NZZ am Sonntag. Das Angebot finden Sie unter go.nzz.ch/podcast. Für alle, die weiterdenken und besser leben wollen.